Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben, der Löwen-Podcast, ist zurück mit einem Löwen, der eigentlich an der Grünwalder Straße schon alles gemacht hat. Spieler, U21-Trainer und auch schon Sportdirektor. Die Rede ist natürlich von Florian Hinterberger. Der hat nun auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Er will halt nur Fußball spielen. Es beschreibt unter anderem Hinterbergers Aufstieg vom Regensburger Domspatz zum Europapokalsieger und die schweren Hürden in seiner Karriere, endlich bei seinem Lieblingsverein 1860 München zu landen. Und das sind die Highlights aus dem Gespräch.
Ich unterschreibe meinen ersten Profivertrag in Fürth, komme heim und habe mein Zimmer zertrümmert, weil die Löwen doch nochmal nachgefragt haben. Und dann hat er was geschrieben, Bierdeckel rübergeschoben, ich habe genickt, zurückgeschoben und dann waren 2 Jahre besiegelt. Aber das ist natürlich wirklich Bockmist, wenn dann über Nacht nochmal 6 Millionen da sind. Da habe ich mir auch gedacht, sag mal, wie gibt es jetzt das? Und habe Angst gehabt, dass er abspringt, aber er hat es dann trotzdem gemacht. Aber das hat natürlich schon den ersten Riss gegeben. Das ist vollkommen klar, das ist ja vollkommen verständlich. Ja, und irgendwann, aus heiterem Himmel, fiel dann der Satz, 2013, we need a new Sportchef. Was immer mit mir verbunden bleiben wird. Ja. Er ist der Investor, er investiert einen Haufen Geld und dann hat er nochmal einen Haufen Geld investiert. Der will ja irgendeinen Erfolg haben natürlich, aber sicher waren viele Dinge, die er gemacht hat, jetzt nicht zielführend, das muss ich schon auch sagen. Du hast das Stadionproblem, definitiv, auch wenn es Grünwalder und Nostalgie und Fans und Grünwalder und Stadtteil Giesing, natürlich ist das toll, aber du musst da auch wirtschaftlich denken. 60 ist eigentlich ein liebenswerter Chaotenverein. Ja. Ja, als ehemaliger Sportdirektor, in dem Fall muss ich sagen, Augen zu und durch. Ich befürchte eine schwierige Saison. Konsolidieren in der dritten Liga mit dem Stadion, das dir jetzt keine Mega-Einnahmen bringt, ist extrem schwierig.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Radis Erbe heute.
Florian Hinterberger ist jetzt also unter die Autoren gegangen. Sehr, sehr nett, dass wir uns treffen am Nockerberg im Biergarten. Florian, was war der Auslöser, eine Biografie zu schreiben?
Servus erstmal. Ja, freut mich auch, dass wir uns mal wieder sehen, hier am Nockerberg. Der Auslöser, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe halt ein paar Sachen erlebt. Domspatz zum Beispiel war eine ganz prägnante Zeit, dann die ganzen Geschichten aus der Jugendzeit, auch meine Militärzeit parallel zum Profi. Und da sind halt ein paar Dinge passiert, selbst als ich dann selber Profi war und später Trainer. Was ich alles mit Leib und Seele war und auch mit vollem Ehrgeiz und sehr gerne, aber ich bin sehr oft, habe ich die Möglichkeit gehabt, irgendwie das von außen mir anzuschauen. Also ich war nicht so nur mittendrin, sondern ich habe auch immer wieder eine gewisse Distanz gehabt und habe dann von außen drauf geschaut, da sind mir manche Dinge halt irgendwie aufgefallen, die komisch, grotesk, skurril waren. Und diese Sachen habe ich halt immer mal wieder erzählt im Familienkreis oder wenn man sie mit Bekannten und Freunden trifft und die haben schon seit Jahren gesagt, schreib dir das auf, du musst das unbedingt mal in ein Buch schreiben. Na gut, ich habe dann später sogar als Spieler und Trainer immer Witze gemacht, habe gesagt, das kommt in mein Buch, das kommt sicher in mein Buch. Oder auch dann meine Zeit als Sportdirektor, wenn da wieder irgendwas passiert ist in der Geschäftsstelle, habe ich gesagt, das kommt garantiert in mein Buch. Damals war es noch Spaß. Jetzt habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit gefunden und habe mich dann darum gekümmert und habe einfach mal angefangen zu schreiben. Habe dann sogar die berühmte halbjährige Schreibblockade gehabt, die man immer so liest. Die ist mir auch passiert. Aber dann hat sich die Struktur gebildet und dann sind es lauter Kurzgeschichten geworden, Anekdoten geworden, ich hoffe humorvoll, ich hoffe ein bisschen zum Nachdenken, die einfach aus meinem Leben sind und deswegen autobiografisch sind, weil es halt von den Domspatzen bis zu den Löwen geht.
Also Blockade von einem halben Jahr, wie lange hat es denn insgesamt gedauert?
Circa 1,5 Jahre, ein bisschen noch verzögert durch Corona, aber so grob 1,5 Jahre hat es gedauert, bis man dann alles beieinander hat, auch die ganzen Fotos und die ganzen Recherchen und so weiter.
Wieso soll man sich denn dieses Buch kaufen? 246 Seiten schwer. Warum muss man sich das als Löwenfan kaufen?
Ich weiß nicht, ob man es kaufen muss. Ich habe das geschrieben, nicht nur für Löwenfans oder nur für Fußballer. Das ist ein Buch eigentlich und so soll es auch sein für jeden. Ich habe jetzt auch von Bekannten, Tanten oder sonst was, die mit dem Fußball gar nichts am Hut haben, Rückmeldungen bekommen, die das lustig finden, die Domspatzenzeit, die Militärzeit zum Beispiel. Sicher ist der größte Teil, hängt mit dem Fußball zusammen. Aber ich wollte einfach diese Geschichten erzählen, ohne dass ich jetzt sagen müsste, ja, das ist jetzt ein Meisterwerk oder keine Ahnung, das wird sich zeigen. Im Moment habe ich sehr positive Rückmeldungen, wie gesagt, aus verschiedenen Schichten, also nicht nur aus dem Sport.
Wir haben uns im Vorgespräch schon unterhalten. Es gibt mehrere Lieblingsstellen gleich von Florian Hinterberger im Buch. Mehrere haben auch mit Werner Lorand zu tun.
Ja, die Wege von Werner und mir haben sich ja öfter gekreuzt. Als allererstes schon, als ich ein 18-jähriger Spieler bei Fürth war und er war schon ein 34-jähriger Haudegen bei Eintracht Frankfurt. Und bin ich ihm da mal in den Ellbogen reingelaufen. Natürlich völlig unabsichtlich von seiner Seite aus. Zwinker, zwinker. Ja. Und da habe ich einen Werner schon kennengelernt als beinharten Spieler. Den Namen Beinhart hat er dann erst als Trainer gekriegt, den hätte er aber als Spieler auch schon verdient gehabt. Nein, ich war halt dann auch für meinen Fußballlehrer als Starnberg-Trainer bei den Löwen zum Praktikum und es war super Zusammenarbeit mit ihm, muss ich ehrlich sagen, völlig unkompliziert. Und später dann als U21-Trainer haben wir ja eng zusammengearbeitet. Da hatte ich Benny Laud und Görlitz, wo er natürlich auch immer ein Auge drauf geworfen hat. Und immer wenn sie ihn gefragt haben von außen, was ist denn mit dem Laut, wann kommt denn der mal droh, hat er gesagt, Laut kenne ich nicht. Ja. Hat sich aber nach jedem Spiel erkundigt und wie er sie macht und im Training macht. Also der Werner ist schon, aber ich bin großartig mit ihm ausgekommen. Habe mir den einen oder anderen Spruch anhören müssen, wenn ich gekommen bin, der Urlauber vom Starnberger See zum Beispiel als Begrüßung, damit alle Rentner was zum Lachen gehabt haben beim Espresso. Ja, aber ich bin super mit ihm ausgekommen. Die Frotzeleien habe ich vertragen und man hat ihm einmal einen Spruch reindrucken können, so war das nicht.
Flori, reich wird man mit diesem Buch womöglich nicht. Mit wie viel Auflage bzw. mit wie viel Zahlen rechnest du beim Verkauf dann?
Da habe ich gar keine Ahnung und das war nicht die Intention, es zu schreiben, sondern es ist einfach so aus mir passiert und muss halt jetzt mal schauen, wie die Rückmeldungen sind. Im Moment ganz positiv. Wie gesagt, es ist kein Enthüllungsbuch, keine Abrechnung. Ich bin ein Mensch mit Humor, sage ich jetzt mal, und das versuche ich auch in dem Buch darzustellen, dass man einfach diese komischen, grotesken Szenen, die gerade auch in den 80er Jahren, als der Fußball noch ganz anders war, als wir noch wesentlich mehr Freiheiten hatten als heute, die einfach darzustellen und wer es dann lesen will, der liest.
Hast du was rausgenommen wieder, was du eigentlich ursprünglich schreiben wolltest?
Nein, überhaupt nicht. Aber es war natürlich so, dass Kapitel erst später dazu kamen und dann eingefügt werden mussten, weil die Erinnerung wieder kam und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt nichts geschrieben, was ich dann wieder rausgenommen habe.
Du warst neben Verantwortlicher beim TSV 1860 und U21 Trainer auch Domspatz in Regensburg. Das ist ein Thema und natürlich geht es um den TSV 1860, da haben wir uns ja schon unterhalten. Warum ist das Verhältnis zu den Löwen immer noch so besonders?
Fangen wir mal mit den Domspatzen an. Mein Domkapellmeister, der Ratzinger, also der Papstbruder, ist ja vor kurzem gestorben. Und da gibt es natürlich auch einige Geschichten mit dem, wobei ich sagen muss, dass das auch ein absoluter Vollprofi war schon und dass du als Domspatz auch schon mit 10 Jahren eigentlich ein Vollprofi bist bei dem ganzen Programm, das du da hast. Was mir dann später in meinem Leben von der Disziplin oder von all dem, was dazugehört, sehr, sehr geholfen hat. Und deswegen kann man da auch einen Bogen spannen. Die zweite Frage war, warum es mit den Löwen so kompliziert ist?
Na, warum das Verhältnis so besonders ist zu den Löwen?
Ja, das ist ja schon entstanden, dass ich in meiner Kinderzeit ab 1966, 67 Löwen-Fan war. Das ist aus irgendeinem Album entstanden, das ich da bekommen habe. Und dann habe ich da die Spieler gesehen, an Radi und Freddy Heiß und Peter Grosser, Rudi Brunnermeier und so weiter und so weiter. Dann hat mich das interessiert. Und dann habe ich, da ist ja ein Bild im Buch, mir weiße Hosen kauft, weiße Stutzen kauft und ein blaues Hemd, weil ja, und hab dann irgendwoher ein Löwenwappen gekriegt, das weiß ich jetzt nicht mehr, und das hat meine Mutter dann auf das blaue Hemd drauf genäht, weil es gab ja noch kein Merchandising und Dressen oder irgendwas, also habe ich es mir selber zusammengestapselt. Und gute, also das war, sagen wir mal, 68 rum und gute 10 Jahre später habe ich ja dann ein Profitraining gemacht, als 18-Jähriger bei den Löwen. Ist dann leider nicht zustande gekommen, der Transfer, weil sie gezögert haben, weil ich halt so ein schmächtiges Bürschchen war. Und ich habe dann in Fürth unterschrieben, genau an dem Tag, als Herr Lukas dann doch mich verpflichten wollte. Und es gab halt noch kein Handy. Ich war nicht erreichbar. Ich unterschreibe meinen ersten Profivertrag in Fürth, komme heim und habe mein Zimmer zertrümmert, weil die Löwen doch nochmal nachgefragt haben. Ja, und dann waren es wieder 10 Jahre später, dass ich doch tatsächlich Spieler wurde und wir sind dann aufgestiegen mit Wettberg. Und dann waren es wieder 10 Jahre, also grob 10 Jahre später, dass ich die U21 übernommen habe und dann war es wieder eine Dekade später, dass ich Sportdirektor wurde. Also es waren eigentlich so 4, immer im 10-Jahres-Rhythmus, grob gesagt, dass ich da bei den Löwen gelandet bin. Also zieht sich das ein bisschen durch mein Leben.
Also die Absage erst bei den Löwen und dann die Zusage, schon völlig kurios. Dann unterschreibt man währenddessen den Vertrag in Fürth. Mhm. Die Löwen wollen einen dann trotzdem. Also das ist schon verdammt kurios. All das steht in diesem Buch.
Ja, dann kommt noch eine Geschichte dazu, dass ich genau in meinem ersten Jahr spielen wir dann im Grünwalder gegen die 60er. Und die mussten aufsteigen. Und wir spielen 2-2. Das war im Dezember. Und ich hole einen Freistoß raus und hole einen Elfmeter raus. Kohlhäufel, habe mich umgecheckt. Gab es Tumulte, es wäre eine Schwalbe gewesen, das war es aber nicht, weil der Check war wahrlich aus dem Eishockey. Und dann war die Presse natürlich, weil die haben das mitgekriegt, dass sie an mir dran waren. Und dann kennt man ja, das war glaube ich, ich weiß nicht mehr, die AZ damals, die geschrieben hat, ja, haben sie das Talent laufen lassen und jetzt spielt er da auf und so weiter und so weiter. Und Lukas wurde kurz darauf dann im Winter, ich glaube sogar am 24. Dezember beurlaubt. Hat mir natürlich ein bisschen leid getan, aber mei, so ist das Leben, ja.
Ja, die Karriere, die ging dann steil nach oben von Florian Hinterberger. 1988, das glaube ich wissen nicht so viele, da wurdest du Europapokalsieger mit Bayer 04 Leverkusen.
Ja.
Welche Erinnerungen hast du daran oder welchen Teil hat das in deinem Buch?
Ja, die Leverkusen-Zeit hat natürlich auch einen großen Teil in meinem Buch, weil da auch schöne Geschichten passiert sind und es war natürlich auch die erfolgreichste und interessanteste Zeit, muss ich sagen. Es war erste Liga, es war Europapokal. Und dieser UEFA Cup-Sieg, das war ja das Wunder von Leverkusen sozusagen. Es gab damals noch 2 Finals. Das erste haben wir in Espanyol 0-3 verloren. Da war ich leider ein bisschen mitbeteiligt am 3. Gegentor, habe ich nicht gut ausgeschaut. Und das zweite war dann natürlich das Rückspiel in Leverkusen auf der Baustelle. Und ich hätte gegen den Valverde spielen sollen, das war rechts außen. Nationalspieler, später jetzt Trainer beim FC Barcelona, ein guter Mann. Und ich wärme mich auf und will mir ein 5er Trikot anziehen. 10 Minuten vor Spielbeginn kommt Ribbeck und sagt, wir müssen taktisch umstellen. Der Valverde spielt nicht, der spielt noch ein größerer Zentrumsspieler. Also war das taktisch notwendig. Aber für mich natürlich, das war Wahnsinn. Also das war so eine Enttäuschung. Und dann hat er natürlich nur offensiv ausgewechselt, weil wir da 0-3 hinten waren. Ich habe dann eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich erholt habe. Aber dann war ich drin im Spiel und habe mitgefiebert. Und dann haben wir 3-0 gewonnen und das Elfmeterschießen gewonnen. Also das war wahrlich... ein kleines Wunder. Und Leverkusen hatte ja bis dahin noch keinen Stellenwert im deutschen Fußball. Und das war schon so der Steigbügel für den Verein, für die oberen Gefilde.
Naja, aber ganz Deutschland hat damals mitgefiebert. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals 16, 17 Jahre alt. Also ich kann mich an dieses Spiel sehr gut erinnern. Rüdiger Vollborn im Tor zum Beispiel. Bumko und Czar, meines Wissens. Herbert Waas war, glaube ich, auch dabei. Also das war schon was ganz Besonderes.
Ja, Waas auf alle Fälle. Und ich habe auch die Bildschlagzeile drin, dass ganz Deutschland liebt Leverkusen. Also das haben die noch nie gelesen in Leverkusen. Ja. Aber das war halt so ein Tag. Günther Peter Ploeg hat kommentiert mit wahnsinniger Hingabe. Also das habe ich alles schon noch in Erinnerung. Das Schöne ist, wir treffen uns jubiläumsmäßig, 25., 30. Es kommt dann das 35. Jubiläum. Das ist super schön, wenn die alle zusammenkommen. Selbst der Bumkun Cha aus Korea oder der Tita aus Brasilien. Also ja, sowas Leverkusen gewinnt halt jetzt nicht wie Bayern München ständig Titel, sondern es ist was Besonderes und das bleibt es dann auch. Und das ist natürlich immer in mir drin.
Den Benders hätte man das natürlich jetzt auch gewünscht, keine Frage, hat nicht ganz funktioniert. Ein paar Jahre später hat es dann den Wechsel doch noch zu 1860 gegeben und zwar mit 31 in die Bayernliga bei Carsten Wettberg. Das Debüt, das musste ein bisschen warten. Am Ende seid ihr dann aufgestiegen. Ja, und besser kann es eigentlich nicht laufen, oder?
Ja, war super Zeit, muss ich sagen. Also ich war 8 Jahre im Rheinland und irgendwann war es so das Gefühl, ich möchte wieder nach Hause, also nach Bayern. Und ich habe immer nebenher studiert und ich habe dann auch den Entschluss gefasst, jetzt werde ich dann bald, also bin ich 30 und möchte das Studium beenden, aber weiter höherklassig spielen. Da kam nur 60 in Frage, weil einfach das Umfeld, auch das Grünwalder Stadion damals, die Zuschauerzahlen waren ja höher zum Teil als in Leverkusen zu der Zeit. Also das Ganze auch von der Presse als Fanzuspruch ist ja erstligareif gewesen und darum kamen für mich nur die Löwen in Frage. Das war aber nicht so ganz einfach und der Carsten Wettberg hat sich sehr bemüht, dass das klappt. Und es hat dann auch geklappt. Und mein erstes Spiel war gegen Aufstiegsfavorit Unterhaching. Habe ich für den Walter Heiner, der war nicht, konnte nicht spielen, weiß nicht mehr, gesperrt oder verletzt, Libero gespielt, obwohl ich normal Mittelfeldspieler war. Mit Miller und Maurer in Innenverteidigung. Nach dem Spiel war ich heiser, aber okay. 0-0, das war in Ordnung. Und es waren über 20.000 Zuschauer. Und so habe ich mir das vorgestellt. Also dieses Löwenjahr war grandios. Für mich, auch vom ganzen Feeling her. Ich war wieder daheim. Und wir sind aufgestiegen, wir haben kein Spiel verloren. Dann wirst du natürlich am Trainingsgelände, gibt es dann auch mehr Schulterklopfer, als dass die zusammenscheißen. Also das ist ja auch angenehm. Und das war, das ist natürlich auch eine riesen Erinnerung. Vor allen Dingen beim UEFA Cup, bei der UEFA Cup Feier auf dem Rathausplatz in Leverkusen waren ungefähr 3.000 Leute und am Marienplatz, Aufstieg zweite Liga, waren ungefähr 6.000 Leute. Die Zeiten haben sich natürlich mittlerweile auch ein bisschen geändert, aber damals war es so. Also das ganze Flair, Feeling 60, das habe ich komplett aufgesaugt. Wenn man auch sagen muss, dass das natürlich ein Riesenunterschied war von diesem top geführten Club mit allem, was da war, zu den Löwen, die ja damals schon ein bisschen, ich habe es maroder Charme, habe ich es genannt im Buch. Ja, die Trainingsplätze waren noch nicht so, die Umkleiden, das war alles noch nicht so, die Gebäude standen noch nicht, also es war schon alles ein bisschen runtergekommen, in Anführungszeichen.
Und das Besondere waren ja damals womöglich auch die Aufstiegsspiele. Ich glaube, das letzte Spiel war daheim gegen Borussia Neunkirchen oder Ulm, ich bin mir nicht mehr ganz
Borussia
sicher.
Borussia Neunkirchen.
Okay, 2-1 quasi.
2-1. Ja. Leider habe ich mir beim vierten Aufstiegsspiel in Pforzheim die Schulter ausgerenkt, weil der Rainer Berg, unser 2-Meter-Mann, bei der Flanke nicht rausgekommen ist. Ja. Da streiten wir heute noch drüber, in Anführungszeichen. Nein, der Rainer Berg war ein überragender Torwart, hat einen riesen Anteil, aber da war ein Missverständnis und dann bin ich schlecht hingekommen und habe mir die Schulter ausgerenkt und die war schon operiert. Deswegen bin ich für den Rest ausgefallen. Das war natürlich eine bittere Pille, aber wir sind trotzdem aufgestiegen und ja, das war eine tolle Zeit.
Ein Jahr später, da war es mit der Euphorie dann leider wieder vorbei, denn ihr seid wegen des schlechteren Torverhältnisses gleich wieder abgestiegen und zuvor wurde auch schon Carsten Wettberg beurlaubt. Wie war die Situation?
Nicht ganz. Es war die unsäglichste zweite Liga aller Zeiten. Man hat die Ostvereine integrieren müssen. Also jetzt daran war nicht das Unsäglichste, sondern dass man einfach so einen Modus gefunden hat mit Aufstiegs- und Abstiegsrunde. Ein einziges Mal in der Geschichte Deutschlands. Hast du nach der Vorrunde, wurde eingeteilt in 6 Mannschaften, die Aufstiegsrunde, 6 Mannschaften, die Abstiegsrunde spielen. Jetzt hast du 4-mal gegen Erfurt, 4-mal gegen Halle beispielsweise gespielt. Und wir sind da wegen 2 Toren schlechter als Mainz in die Abstiegsrunde gerutscht. Uns wäre nie was passiert. Wegen 2 Toren sind wir da reingerutscht. Und dann ist es losgegangen, einfach schiefgelaufen. Wir haben keinen richtigen Zusammenhalt gehabt in der Mannschaft. Es sind sehr viele Spiele verpflichtet worden. Und den Geist, den wir im Jahr vorher hatten, der war vollkommen weg. Und es war für mich, das war ja meine Abschiedssaison, weil ich wegen meiner Schulter dann aufhören musste. Leider, alle Jahre waren okay, aber das war für mich grausam. Habe ich auch noch so eine Erinnerung. Die Fahrten in den Osten, der Hass, der uns da entgegengeschlagen ist. Die reichen Wessis und so weiter, dann ist ein Fan erstochen worden, ich glaube in Erfurt, Randale, also es war nicht schön und wir haben auch schlecht dann gespielt und sind immer schlechter geworden und sind dann letztendlich abgestiegen. Ja, das war bitter. Gott sei Dank sind es dann gleich zweimal mit dem Werner dann wieder rauf, aber das war natürlich eine, für mich eine Achterbahnfahrt, erstmal dieses tolle Jahr und dann das schlechte Jahr und ich war nicht mehr 100%, muss ich ehrlich sagen, mit meiner Schulter. 90% nur erreicht, aber eben nicht mehr 100% erreicht. Ja, das hat alles eine Rolle gespielt.
Hätte man mit Carsten Wettberg womöglich den Klassenerhalt noch geschafft? Was glaubst du?
Das ist immer im Nachhinein schwer zu sagen, aber das ganze Ding war ziemlich verfahren. Wir haben dann einen dänischen Nationalspieler gehabt, das steht auch im Buch, der auch den Trainer dann angegangen ist, fast öffentlich schon. Und da
Frank Pingel war das.
Da hast du natürlich dann deine Autorität schon ein bisschen angegriffen. Das war dann auch schwierig für den Carsten.
Nach der aktiven Karriere bist du Trainer beim FC Starnberg geworden. Plötzlich in einigen Jahren wieder bei 1860 gelandet als U21-Trainer und Chefausbilder von Werner Lorand. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Der Vertrag, der wurde bei Präsident Wildmoser auf einem Bierfilz unterschrieben, so hört man.
Ja, ich war Trainer beim FC Starnberg und durch meine Kontakte zu 60 habe ich einen Kontakt zu Wildmoser hergestellt, weil die zweite Mannschaft der Löwen ziemlich weit unten war und weil die erste Mannschaft so schnell aufgestiegen ist. Die haben sich selber überholt. Jetzt waren wir mit Starnberg in der dritthöchsten Liga quasi, Bayernliga mit all den Oberligen. Und wir haben eine gute Talentausbildung gehabt, muss ich sagen. Mhm. Thomas Meckle war bei mir und ein paar andere noch.
Wiesinger.
Wiesinger, der war vor mir, aber trotzdem war der schon in Starnberg. Also wir haben den ein oder anderen guten Spieler ausgebildet und wir haben dann ausgemacht, die Löwen zahlen uns einen gewissen Betrag. Das war ein großer Bestandteil unseres kleinen Etats, dafür, dass sie Zugriff auf unsere Talente haben. Hat sich aber dann in 2-3 Jahren wieder erledigt, weil dann die zweite Mannschaft auch so gut wurde, dass die den FC Starnberg nicht mehr gebraucht haben. Wir waren damals die Seelöwen in Anlehnung, ja, das war echt auch eine schöne Zeit. Und Wildmoser und Lorand haben das halt ein bisschen beobachtet. Und dann ist Wildmoser auf mich zugekommen und hat gesagt, du machst aus den wenigen Mitteln echt früh und so weiter, kannst du dir das nicht vorstellen. Und dann hat er was geschrieben, Bierdeckel rübergeschoben, ich habe genickt, zurückgeschoben und dann waren 2 Jahre besiegelt.
Das war das Besondere wahrscheinlich an Karl-Heinz Wildmoser auch, weil da galt halt immer noch der Handschlag damals.
Ja, ja, also es ist ja alles eingehalten worden. Also man, da stand jetzt nicht viel drauf, alles andere wurde halt dann noch detailliert beschrieben, aber es war klar, wir arbeiten zusammen. Der Peter Packold war noch dabei, der war damals, glaube ich, Co-Trainer. Und dann war das so. Dann war ich 2 Jahre bei der U21.
Aller guten Dinge sind 3 und 2011, da wurdest du dann Sportchef beim TSV 1860 als Nachfolger von Miki Stebic. Wie kam es dazu?
Ich hatte so eine Art Promispiel, also Spieler für Sternstunden und dann haben wir mit den Altlöwen gespielt und so weiter und so weiter. Und da war irgendein Spiel, ich weiß nicht mehr genau, ob Sternstunden war oder was anderes, ich glaube nicht, ich glaube es war von BR. Und da hat Franz Maget mitgespielt, der übrigens gar nicht so schlecht kicken konnte, ich war ganz erstaunt, ja, muss ich schon sagen, rechts außen. Und also nicht politisch, aber und wir sind so ins Gespräch gekommen, wir haben uns unterhalten, was ich so mache jetzt. Und ich war ja Trainer in Nürnberg und dann auch Koordinator im Nachwuchsleistungsbereich in Nürnberg und da haben wir uns so unterhalten. Und ein paar Wochen später ruft mich der Dieter Schneider an. Es war im Mai, dass eben auf der Sportdirektorposition wollen sie eine Änderung vornehmen, ob wir uns treffen, so ist es dann ins Rollen gekommen. Dann habe ich die Saison zu Ende gemacht, wo überhaupt nicht klar war, sind wir in der nächsten Saison Amateurverein, weil sie nur rumgerannt sind, um Schulden irgendwo geschenkt oder erlassen zu bekommen, oder geht es irgendwie weiter im Profigeschäft. Also die waren, glaube ich, auf Platz 10 oder das weiß ich jetzt nicht mehr, wo wir da geendet sind, irgendwo im Mittelfeld. In der Saison, wie gesagt, die waren nur noch die letzten 2-3 Spiele da. Auf jeden Fall mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt, es ging nur um die Kohle. Bist du noch oder bist nicht? Und ich habe auch mit Schneider gesagt, okay, ich fange an und alles andere machen wir im Juni, wenn wir wissen, wo es ist. Und auch das war Handschlag und auch das war komplett korrekt. Das ist alles dann auch für die 2 Monate gemacht worden und so weiter. Also alles in Ordnung. Es war halt damals nur möglich oder mit bestimmten Leuten war es halt möglich. Nicht mit allen ist es möglich, aber da war es so. Genau, und dann bin ich Sportdirektor geworden und dann kam eben die Rettung mit Hasan Ismaik. Also die Rettung, dass wir nicht wirklich insolvent gehen. Und ich lese ja immer wieder mal, ja, waren wir doch damals schon insolvent gegangen und so weiter. Das können natürlich Leute sagen, die außenstehend sind, die nicht mit den Leuten zu tun haben, die ihr Tag für Tag arbeiten und ihr Herzblut geben. Und da gibt es bei den Löwen viele auf der Geschäftsstelle und drumherum. Und du bist ja auch so einer, der dauernd da ist und schaut, dass es wieder aufwärts geht und selbst die Journalisten hängen da ja mit und wollen, dass es erfolgreich ist. Also das hat schon einen besonderen Charakter da auch in dem Verein und da kannst du nicht einfach sagen, jetzt gehen wir halt insolvent und die ganzen Arbeitsplätze sind hin, das kannst du nicht machen. Deswegen hat Schneider gekämpft mit Schäfer und so weiter. Ich war ja in diese Dinge nicht so eingebunden, weil ich wollte mich komplett auf den Sport konzentrieren und dann ging es eben Gott sei Dank weiter. Das Märchen vom Orient sozusagen. Und ich war damals extrem erleichtert und froh und habe große Hoffnungen gehabt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, wenn wir dem Hasan beweisen, dass wir solide arbeiten und es waren bestimmte Dinge vorgeschlagen, konsolidieren, die überhöhten Verträge runter, leistungsbezogen und so weiter und trotzdem schauen, dass man vernünftiges Ergebnis erzielt. Da habe ich schon große Hoffnung gehabt, dass er dann, wenn er das sieht, mit dem finanziellen Hintergrund uns helfen kann.
Aber es ging ja gleich, sage ich mal, negativ los. Es hieß dann, es ist ein 6 Millionen oder ein 8 Millionen Loch da. Das hat euch natürlich alles ein bisschen erschwert, oder?
Also das ist mir heute noch ein Rätsel. Also es hieß plötzlich, also 12 Millionen war der Preis gewesen. Ist jetzt für einen Verein wie 60 zu der damaligen Zeit, vorderes Drittel, zweite Liga, mit dem Umfeld und alles, das ist okay. Wenn man es jetzt wirtschaftlich als Investor sieht, das ist okay. Aber wenn selbst 18 Millionen sind vielleicht okay, aber das ist natürlich wirklich Bockmist, wenn dann über Nacht nochmal 6 Millionen da sind. Da habe ich mir auch gedacht, sag mal, wie gibt es jetzt das? Und habe Angst gehabt, dass er abspringt, aber er hat es dann trotzdem gemacht. Aber das hat natürlich schon den ersten Riss gegeben. Das ist vollkommen klar, das ist ja vollkommen verständlich.
War das vielleicht so auch mit ein Grund dafür, warum Hasan Ismail dann nicht mehr in den Sport investiert hat, in Spieler investiert hat, weil das Vertrauen vielleicht schon ein bisschen gefehlt hat?
Ich kann jetzt nicht für ihn sprechen. Zumindest kann er es mir vorstellen, dass er natürlich erstmal geschluckt hat und gesagt hat, hallo, was ist denn da los? Ja. Das Zweite ist, das hat er ja später öffentlich zugegeben, dass er wirklich diese 50+1-Regel nicht so richtig verstanden, verinnerlicht hat oder wollte. Aber jetzt hat er natürlich eine Entourage an Anwälten. Jetzt verstehe ich nicht, wie man das nicht rüberbringen kann. Okay, ist wurscht, er hat es so nicht verstanden, weil er kennt seine Kollegen aus England, da läuft es anders.
Ja.
Und auch das muss er erstmal verdauen, dass er das, was er vorschlägt, nicht alles angenommen worden ist, sondern dass eben Präsident und auch Geschäftsführer natürlich auch noch andere Interessen wahren müssen. Das war jetzt für die zwei Schäfer-Schneider auch nicht so einfach. Mhm. Aber so ist es einfach entstanden, dass da von vornherein immer wieder so ein Clinch kam und dazwischen hing ich als Sportchef, weil bei mir kommt ja dann das Ergebnis an. Und das Ergebnis war immer, Defizit wird gedeckt, die DFL wird bedient, also mit dem, was notwendig ist, und wir müssen unseren Etat halten, der jetzt zwischen 10 und 12 lag. Und da dann aufstiegsfähig zu sein, da muss schon viel zusammenkommen. Ja, also das zu schaffen, ist dann schon ein bisschen schwierig.
Aber ihr hattet trotzdem gute Spieler, wenn ich jetzt an Kevin Volland zum Beispiel zurück mich erinnere, oder Benny Laut auch, oder Daniel Birovka, es waren ja schon gestandene Spieler da, wie Christopher Schinder, der kam zwar dann erst ein bisschen später dazu, aber es waren ja schon, aus meiner Sicht, war viel Qualität vorhanden.
Ja, es war viel Qualität vorhanden, aber es hat immer geeiert, sage ich jetzt mal. Das habe ich damals als Sportler. Entweder hat man eine gute Offensive, das lief ja mal super mit Halfa, mit Benny Laut, mit Kevin Volland, weil der Kevin hat für den Benny wahnsinnig viel ausgemacht. Da hat der Benny dann auch Tore erzielt ohne Ende. Im nächsten Jahr, als Kevin weg war, war mit Benny komischerweise nichts mehr los. Da waren wir in der Defensive zu instabil. Dann haben wir die Spieler verloren, Halfa verloren, Kevin verloren, Benny war nicht mehr auf dem Niveau. Jetzt waren wir in der Offensive zu schwach. Aber das sind ja Sachen, die bespricht man ja und die sieht man ja auch. Und da wäre es halt darauf angekommen, dass man vernünftig miteinander fachlich das analysiert und genau die Stellen besetzt. Und da hätte er keine 20 Millionen braucht, wie dann später, sondern das hätte wirklich dann mit soliden Mitteln gereicht, dass du vielleicht mal an den dritten Platz hinkommst. Da bin ich heute noch hundertprozentig überzeugt. Und es ärgert mich auch, dass wir diese Chance damals verpasst haben. Weil wo man jetzt ist, dauert es ja ewig, wieder dahin zu kommen, wo man schon war.
Wie war denn dein Kontakt damals? Er hatte einen Statthalter gehabt namens Noah Bascher. Wie war der Kontakt zu ihm? War der für dich wichtig oder wie kann man das beurteilen oder beziehungsweise einschätzen?
Für mich wäre der Kontakt wichtig gewesen, weil ich nie was gegen Ismail hatte und auch heute noch nicht habe. Mir einfach gewünscht hätte, es hätte besser geflutscht. Ich habe ihn halt immer nur, ich habe ihn 3-4 Mal getroffen und dann war es halt eigentlich nur Smalltalk. Also wie geht es der Familie? Ich glaube, er hat ein paar Töchter und wie war der Flug und sowas. Wir haben ja nie ein Fachgespräch geführt. Und der Noah Bascher, ein netter Kerl, aber ist ja halt kein Fußballexperte. Ja. Und ich habe dem Präsidium dann nach 1,5 oder 2 Jahren, als er diese Eriksson-Geschichte aufkam, wirklich vorgeschlagen. Ich habe gesagt, schauen wir doch mit Ismail, dass er einen soliden, seriösen, sportlichen Fachmann, dem er vertraut, bei uns reinsetzt. Meinetwegen.
Und es wäre Sven-Göran Eriksson gewesen.
Zum Beispiel. Meinetwegen über mich, weil ich war der Arbeiter, der die zweite Liga kennt, ich habe mich ums Nachwuchsleistungszentrum gekümmert und so weiter, ich habe versucht, die Spieler hochzubringen, die Verträge vernünftig zu gestalten. Aber es ging ums Vertrauen. So, wenn da jetzt ein Mann gewesen wäre, dem er vertraut und mit dem ich eng zusammenarbeite und den überzeuge ich davon, dass wir den und den Spieler holen, dann kommt das ganz anders an. Jetzt holst du einen Spieler, das funktioniert nicht, dann, und es funktioniert nicht immer, und bei den Löwen ist es nochmal ein Ticken schwieriger, dann ist natürlich wieder Misstrauen da. Und das wäre für mich der Schlüssel gewesen, aber es ist ja nie zustande gekommen, weil Eriksson, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber hat abgesagt. Nicht?
Ja, er wollte das schon machen. Er war ja damals auch bei dem Auswärtsspiel in Berlin, wenn ich mich noch recht erinnern kann. Bloß er wurde dann mehr oder weniger, gab es so eine Schicht, wir waren damals im Trainingslager in der Türkei und in München wurde dann debattiert. Und dann hieß es am Ende, am nächsten Tag von Robert Schäfer, damals war er Geschäftsführer, hieß es dann, Eriksson hätte abgesagt. Aber prinzipiell, er wollte halt quasi sich reinwaschen in dieser ganzen Angelegenheit.
Genau, also es mag so sein. Also ich habe halt nur die Information bekommen, dass Eriksson abgesagt hat. Ich habe mir dann gedacht, es liegt daran, dass er gemerkt hat, dass er da zwischen die Mühlsteine kommt. Weil wenn du wohin gehst, dann musst du von allen Seiten das Willkommen spüren. Ja.
Das ist wie bei Ihnen zum Beispiel, auch dann Jahre später.
Ja, ja.
Ähnliche Beispiel.
Ja, genau. Er war aber nur kurz da. Und nein, Eriksson wäre so eine Personalie gewesen. Ich sage jetzt mal nicht als Trainer. Ja, in der zweiten Liga, weil die Zeit war so ein bisschen bei ihm vorbei, der ist ja schon ein bisschen älter, aber eben in einer anderen Funktion. Das ist mir, ich weiß, da ist jemand, mit dem kann ich mich austauschen. Was hast du jetzt mit dem Hinterberger besprochen? Wie macht er seine Arbeit? Was ist mit den Jungen? Warum funktioniert der Spieler nicht? Aber so war ja überhaupt keine Kommunikation. Ja, und irgendwann, aus heiterem Himmel, fiel dann der Satz, 2013, wie nie der neue Sportchef, was immer mit mir verbunden bleiben wird. Ja. Ich bin dann nur ein Jahr geblieben und dann, mei, irgendwann ist es halt dann.
War das eigentlich zermürbend für dich? Ich meine, wie nie der neue Sportchef war mit deinem Kopf sozusagen gleichgesetzt. Wie waren denn die letzten Monate für dich dann bei 60? Die waren, glaube ich, schwer, wenn ich mich noch zurückerinnere.
Also zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, gut, er hat schon so viele angeschossen, jetzt schießt er mich an, ich versuche weiter gut zu arbeiten. Und das Wichtigste ist, in solchen Positionen, sieht man in anderen Vereinen, wo die Sportchefs lang bleiben, du brauchst natürlich die Unterstützung von oben. Und wenn du jetzt einen Uli Hoeneß hast oder irgendwo anders einen Präsidenten, die nicht auch noch und einen Geschäftsführer angeschossen werden, dann kannst du natürlich vernünftiger arbeiten. Wenn das nicht so ist, dann kommst natürlich du auch in die Schusslinie. Und dann kam ja auch ein neuer Präsident, der Meierhofer, und der sich dann versuchte, mehr Ismail zuzuwenden, und der musste dann praktisch irgendwann sagen, ja, zu mir hat er dann gesagt, Platz 6 ist nicht unser Anspruch. Ich glaube, heute waren sie froh, aber danach, danach war es 16, 15, 16 mit Abstieg, das war die drei Jahre danach. Aber das war halt einfach die Konstellation, die sich so ergeben hat. Und mir war das dann im Jahr 14 schon klar. Das Bittere an der Sache, oder nicht das Bittere, aber das, ich habe keinen Groll und gar nichts, weil ich habe mich einfach... Ich mag den Verein und ich habe mich angestrengt und ich habe alles probiert und ich kann in den Spiegel schauen und ich habe kein Geld verbrannt und nichts. Im Gegenteil, sind hinterher sogar noch durch ein paar Spieler, durch meine Verträge ist noch Geld reingekommen, als ich schon weg war, und das ist dann in Ordnung insgesamt. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit verpasst zu den Zeiten, dass wir das besser gelöst hätten.
Es soll mal eine Situation gegeben haben, dass du drei Spielern unterschriftsreife Verträge vorgelegt hattest, denen aber wieder absagen musstest, weil Ismaik seine Investitionen dann an Bedingungen geknüpft hat. Wie ist das gelaufen? Es hat geheißen, Dieter Schneider, der müsse dann zurücktreten, und danach war das Tischtuch irgendwie komplett zerschnitten.
Ja, das war natürlich kein schönes Erlebnis, weil sowas ist halt sehr viel Arbeit. Da braucht man sich aber nicht drüber beschweren, weil es ist der Job, aber es ist trotzdem viel Arbeit, und dann hast du alles beieinander. Und Ismaik war wirklich von Schäfer über die Kommunikation auf Englisch komplett über alles eingeweiht, über die Zahlen und so weiter und so weiter. Und das war für jede Position für unsere Verhältnisse sehr guter Spieler, wenn es funktioniert. Aber man geht ja mal davon aus, wenn man Qualität holt, dann funktioniert das. Und es war bis auf den letzten Drücker eigentlich klar, und ich habe das final abgearbeitet. Und dann kam das eben von ihm, das habe ich auch immer nur über die anderen erfahren, also über Schneider oder über Schäfer oder auch über die Presse, weil ich ja mit ihm persönlich nicht im Kontakt war. Dann hat es geheißen, ja, macht er nur, wenn der Autohändler weg ist sozusagen. Mhm. Das hat mich natürlich schon ins Mark getroffen, weil du arbeitest ja mit Beratern und so weiter, über einen längeren Zeitraum sollte schon vertrauensvoll sein. Und da musste ich denen dann absagen. Die haben das dann schon verstanden, haben jetzt nicht mich persönlich verantwortlich gemacht, aber das war schon ein Mist. Ja. Es war aber nicht so, dass ich persönlich über Ismaik verärgert war, sondern weil ich mir gedacht habe, verdammt nochmal, warum kriegen wir das nicht auf die Reihe, dass man sich auf den Sport konzentriert, dass man die fachlichen Dinge abarbeitet und nicht immer persönliche Scharmützel führt, der eine gegen den anderen. Und haben wir immer, die Presse hat es versucht, das Fernsehen hat es versucht, das Radio hat es versucht, bei mir, jetzt kann man ja immer mehr Fragen zu Ismaik und Präsidium als zum Sport. Aber ich habe mich immer möglichst gut vorbereitet, ich war darauf vorbereitet und ich habe nie irgendwas gegen den einen oder anderen, weil du stehst komplett zwischen die Stühle.
Wie vergiftet war eigentlich damals schon die Chemie im Verein zwischen, sage ich mal, Aufsichtsrat, gab es ja damals den Namen Otto Steiner zum Beispiel, auch gegen Dieter Schneider. Wie hast du das damals wahrgenommen?
Auch das habe ich am Rande wahrgenommen, weil ich nicht bei jeder Aufsichtsratssitzung dabei war, weil ich eben kein Geschäftsführer war, sondern Sportchef. Und das hat alles der Geschäftsführer praktisch erlebt und mir halt mitgeteilt, oder der Presse hat es mir mitgeteilt. Ich kann jetzt nicht im Detail sagen, wie weit der eine gegen den anderen gestochen hat oder wie er immer. Auf jeden Fall war kein vernünftiges Zusammenarbeiten da. Und dann kannst auch keinen sportlichen Erfolg haben, weil es ist einfach schwierig, selbst von 6 auf 3 zu springen. Da muss alles passen.
Das Verhältnis mit Ismaik, das war jetzt nicht so intensiv, das haben wir ja gehört. War das vielleicht, wenn man da ein bisschen zurückschaut, also diese Situation mit Schneider, war das der größte Fehler von Hasan Ismaik, der dann die ganze Lawine ins Rollen gebracht hat?
Der Fehler, er ist der Investor, er investiert einen Haufen Geld und dann hat er nochmal einen Haufen Geld investiert. Der will ja irgendeinen Erfolg haben natürlich, aber sicher waren viele Dinge, die er gemacht hat, jetzt nicht zielführend, das muss ich schon auch sagen. Ja. Und, aber er ist halt so, wie er ist, und vielleicht kommt da diese Mentalität noch ein bisschen dazu, wo man sich dann erst angleichen muss. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er heute im Nachgang, wenn er es objektiv betrachtet, ein bisschen anders sieht. Könnte man vorstellen.
Darauf wollte ich hinaus, genau. Also 2017 gab es dann den Absturz bei 60 München bis in die Regionalliga Bayern. Das kann man sich eigentlich heute noch nicht genau richtig vorstellen.
Also das war ein Super-GAU. Ich bin fassungslos daheim gesessen. Also ich habe die beiden Aufstiegsspiele mir am Fernseher angeschaut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so eine tote Mannschaft, und ich habe viel gesehen, aber wirklich selten gesehen. Selbst im Rückspiel, als die Fans dann auf die Barrikaden gingen, also da war ja komplett die Luft raus. Es war halt auch keine Mannschaft, es waren letztendlich doch zusammengewürfelte Haufen. Und dass man aber dann auch noch in die vierte Liga geht, ja, da weiß ich jetzt auch nicht im Detail warum. Ich habe meine Vermutungen, die werde ich aber nicht öffentlich äußern. Es geistern ja ein paar Gerüchte rum, warum er dann in die vierte Liga gegangen ist. Aber das ist natürlich ein Super-GAU. Dazu kam, und das lag mir halt immer im Herzen, unser Nachwuchsleistungszentrum, unser, sage ich noch, dass da beide Leistungsteams U17 und U19 auch noch abgestiegen sind. Ja. Also was da alles schiefgelaufen ist, das kriegst du auf keine Kuhhaut.
60 geht jetzt in sein drittes Drittliga-Jahr. Es ist so, dass kein Geld zur Verfügung ist, keine große Qualität im Kader. Es gibt das Stadionproblem, eine zerstrittene Fanlandschaft. Wie nimmst du jetzt die Löwen von außen wahr?
Also seit 2017 oder seit diesem Jahrhundertabstieg ist es eigentlich nur noch auch für mich so ein bisschen frustrierend, weil es ja immer schwieriger wird, ja? Weil sich die Gemeinschaft, die vorher schon einigermaßen zerstritten war, völlig zerteilt. Es geht ja nur noch, bist du das Lager oder das Lager. Es herrscht kein, du hast das Stadionproblem, definitiv, auch wenn es Grünwalder und Nostalgie und Fans und Grünwalder und Stadtteil Giesing, natürlich ist das toll, aber du musst da wirtschaftlich denken. Es ist letztendlich kein definitiver Plan da, was will man jetzt? Will man jetzt Grünwalder und Nostalgie oder will man höchstmögliche Liga und größtmöglichen Erfolg? Dazu brauche ich aber auch Wirtschaftskraft.
Du hast das Beispiel vorher genannt mit dem VfR Garching in unserem Vorgespräch. Wie genau definierst du das?
Ja, ich habe auch im Buch geschrieben, man könnte ja die provokante These aufstellen, die Löwen positionieren sich halt komplett anders als alle anderen, eben weg von diesem super Geld und Merchandising und was ja den ganzen Fans schon immer gefällt. In der Corona-Zeit wird es ja jetzt noch mehr aufs Tablett gebracht, wie überbordend das Ganze geworden ist. Ist ja schon wirklich nicht mehr schön, wenn man es genau nimmt. Dann könnte man ja diese andere Nische
besetzen. So wie Austria Salzburg zum Beispiel.
Ja, genau. Man könnte diese andere Nische besetzen, das wäre sympathisch, aber 60 ist deutscher Meister, Pokalsieger, das ist ein Traditionsverein. Da geht es nicht. Und ich habe als Beispiel genommen, also nur fiktiv genommen, wir sind ja nicht der VfR Garching, der gerne in der Bayernliga bleibt. Das geht halt bei den Löwen nicht. Das war nur eine provokante These, dass man sagt, ja, entweder das oder das.
Zweigeteilte Frage. Du hast das Stadion angesprochen. Es soll jetzt, momentan passen 15.000 rein, es soll ausgebaut werden für 19.000, für 30 Millionen Euro aus dem Staatssäckel. Ist das einerseits nicht völlig übertrieben, wegen 3.000 Zuschauern mehr 30 Millionen auszugeben, ist mal die erste Schätzung, die es überhaupt gibt. Erster Teil der Frage. Und war es, auch wenn man 2017 in die Regionalliga gegangen ist und gegen Garching, Eichstätt, Pippinsried und so weiter gespielt hat, war es nicht vielleicht ein Fehler zu sagen, wir verbauen uns das mit der Allianz Arena komplett?
Immer zwei Fragen auf einmal, da komme ich geistig nicht mehr hinterher. Das erste war,
Grünwalder Stadion.
Ja.
18.000, ist das genug für den TSV 1860?
Also, Grünwalder Stadion, wenn es ausgebaut wird, kannst vielleicht irgendwie die Kosten pari halten, aber du wirst keine großen Sprünge machen. Kannst es vielleicht ausbauen, ein bisschen mit VIP-Logen, die notwendig sind. Das wäre jetzt der kleinste gemeinsame Nenner. Und im Moment gibt es ja keine andere Alternative. Dass die 30 Millionen für 3.000 Plätze schwer vermittelbar sind, ist das andere. Aber ich sage jetzt mal für den Löwen, ich habe keine Alternative. Allianz Arena ist weg, Olympiastadion wird es nicht. Ein neues Stadion werden wir nicht kriegen, jedenfalls nicht so schnell.
Und warum?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt München irgendwo bei den vielen Stadien, die da sind, nochmal ein Stadion genehmigt. Erstens. Zweitens muss es finanziert werden. Das ist ja bei den ganzen Schwierigkeiten zwischen Verein und Investor auch schwierig. Also das sind ja im Moment Hirngespinste. Also ist die einzige Alternative im Moment das Grünwalder Stadion. Und auch wenn man dann sagt, das müssen andere entscheiden, 30 Millionen für 30 Zuschauer.
Ich lege einen kleinen Einspruch ein. Ja, es spielen jetzt drei Mannschaften in der kommenden Saison im Grünwalder Stadion. Türkgücü, Bayern 2, 60 München. Es dürfen, glaube ich, 50 Spiele pro Stadion pro Saison stattfinden. Das heißt, es reicht nicht aus. Türkgücü muss ausweichen, hat verschiedene Stadien angemeldet, unter anderem auch das Olympiastadion.
Ja.
Wäre das nicht auch für den TSV 1860 eine Option zu sagen, okay, die Spiele gegen Kaiserslautern, die Derbys, die lassen wir im Olympiastadion stattfinden, jetzt mal ganz losgelöst von Corona. Wenn wieder Zuschauer rein dürfen, dann kommen da auch richtig viele. Und man kann Geld einnehmen.
Aber auch das Olympiastadion ist, und das ist halt leider beim Löwen so, eine Sache, die die Fans spaltet. Ja, die einen haben die Bundesliga-Zeiten miterlebt und haben gesagt, so schlecht war das Olympiastadion gar nicht. Ich habe ja ein Buch ein paar Statistiken drin über Zuschauerzahlen, wie man sich da täuschen kann. Also im Olympiastadion war ein Zuschauerschnitt von 33.000 zum Beispiel, wesentlich mehr als im Grünwalder und so weiter. Also der Löwe lässt sich ja gern aus der Nostalgie und aus der Vergangenheit täuschen. Also man muss das genau rechnen und sagen, wie schaut es aus. Aber auch das Olympiastadion ist ja im Moment noch Utopie. Macht es die Stadt, das kostet ja auch wieder Millionen. Also du bist halt im Moment in so einer Zwickmühle drin.
Aber sie macht es ja wegen Türkgücü auch.
Ja, dann kann man sich ja überlegen, ob man das ein bisschen verteilt, wie man es macht. Aber wie man es macht, macht man es wahrscheinlich verkehrt, weil dann wieder ein Drittel der Fans schimpft und bleiben wir doch im Grünwalder. Auf der anderen Seite musst du aber als Geschäftsführer rechnen. Dann musst du sagen, ja, aber wir müssen da rein, weil das mehr Kohle bringt und so weiter. Aber die ganze Situation... Du brauchst ja, wenn du jetzt ein Spieler bist, du brauchst eine Heimat, ein Stadion, das dir Punkte bringt. Und das Grünwalder, wenn du nicht zu nervös wirst als junge Mannschaft, das bringt dir Punkte. Die Allianz Arena war ein super Stadion, aber natürlich für Zweitliga 60 ein bisschen überdimensioniert, aber ein geniales Stadion. Aber das hat dir keine Punkte gebracht. Das hat dir eher vielleicht Punkte gekostet. Weil die anderen Vereine gekommen sind, Dynamo Dresden, haben gesagt, wow, Champions-League-Stadion, wie geil. 20.000 Zuschauer und das hat die fast mehr motiviert wie die Löwen.
Florian, bringt das Grünwalder Stadion wirklich Punkte in der jetzigen Konstellation? Du kennst das Grünwalder Stadion von früher und jetzt.
Weiß ich nicht, weil ich nicht mehr auf dem Rasen stehe. Also kann ich es nicht so genau sagen. Aber rein statistisch gesehen hat es Punkte gebracht, weil in der Corona-Zeit sind die Punkte nicht mehr eingefahren worden. Und in der Corona-Zeit sind ja die Heimspiele keine Heimspiele mehr gewesen. Nicht bei den Löwen und woanders auch nicht. Auch in der Bundesliga nicht. Also hat es mir schon gezeigt, dass das, wie gesagt, wenn du stabil bist psychisch, bringt es dir Punkte. Ich glaube auch in der heutigen Zeit noch, weil 15.000, 18.000 da drin, da ist schon was los.
Aber hätte man sich nicht vielleicht doch ein Hintertürchen offen lassen können, wie man das damals gemacht hat, als man aus der Bundesliga abgestiegen ist zum Beispiel? Da hat man im Olympiastadion gespielt und die kleineren Spiele im Grünwalder Stadion. Hätte man sich den Weg zurück nicht komplett verbauen dürfen?
Ja, hätte, gell? Das weiß man halt immer nicht. Die Verantwortlichen müssen da miteinander sprechen. Ich weiß ja nicht, was die Bayern gesagt haben. Ich denke, dass die Bayern froh waren, dass die Löwen dann raus waren. Und als schwindliger Mieter, sage ich jetzt mal, der immer Probleme hat, so, das ist ja kein Wunschkonzert. Es sind ja immer zwei Parteien. Also nochmal, ich bin auch der Meinung, 60 bräuchte ein anderes Stadion. Ja? Wenn ich mir so eine Arena wie in Ringsburg anschaue oder in Dresden, oder in Aachen, so 30.000, 35.000,
ja,
im Blau. Das wäre natürlich die Utopie oder das Wunschdenken. Aber die Tatsache jetzt ist halt, dritte Liga, da kämpfst du ums Überlegen, was machst du jetzt aktuell. Ja. Und dann sage ich halt, wird der letzte gemeinsame Nenner sein, das Grünwalder so gut wie möglich ertüchtigen. Erstmal. Und dann du musst halt einmal schauen, und das ist halt auch wieder schwierig, dass du eine Aufstiegsmannschaft zusammenstellen kannst. Und dann geht ja vielleicht wieder was, auch vielleicht beim Hasan, dass er sagt, okay, jetzt rede ich nochmal mit der Stadt, vielleicht kriegen wir doch irgendwo außerhalb was. Aber als Grünwalder, du kriegst ja nicht mehr als 18 rein und du wirst immer die Probleme haben mit den Anwohnern, so schade das ist.
Und vor allem mit den Parkplätzen auch, darf man auch nicht vergessen.
Ja, gibt ja keine, kaum Parkplätze, war ja schon beim Amateurspiel voll, die Parkplätze.
Wird das Thema Romantik bei 60 München vielleicht ein bisschen zu groß geschrieben im Vergleich zum Erfolg?
Ah, da gibt es noch ein paar andere Vereine, aber 60 gehört da dazu. Also ich habe das auch geschrieben, der Löwe meint ja immer, bei uns läuft es besonders schlecht, stimmt ja nicht. Man hat ja so oft schon einen blauen Fußballgott gehabt, gibt es zig Beispiele. Aber diese Romantik mit dem deutschen Meister und Europapokal-Endspiel und diesen Legenden von früher hängt sehr hoch. Aber das ist in Schalke nicht anders, in Kaiserslautern nicht anders, in Nürnberg nicht anders. Ich war in Nürnberg auch Trainer und Koordinator. Da sagen sie selber, der Club ist ein Depp. Die halten zwei Rekorde, die sind als deutscher Meister abgestiegen direkt und als deutscher Pokalsieger, da war ich beim Club auch noch direkt abgestiegen. Das hat noch keiner geschafft, nicht einmal die Löwen.
Wenn der Club ein Depp ist, was ist dann 60?
Mei, 60 ist eigentlich ein liebenswerter Chaotenverein. Ja. Sage jetzt mal so in Anführungszeichen. Weil überall, wo ich hinkomme, hörst du eigentlich wenig Schlechtes über die Löwen. Also wenn ich jetzt in Köln, Leverkusen bin und so, und wir sprechen darüber, da hörst du jetzt nie, was ist denn das für ein Club und so weiter, sondern sie haben immer, eigentlich schade, dass da nie was auf die Reihe kommt, ja, mit diesen Fans und mit diesem Hintergrund. Also ich glaube, dass der Verein recht beliebt ist. Er hat sich mal zwischenzeitlich, muss ich auch sagen, zwischen 15 und 17 sehr unbeliebt gemacht. Also auch pressemäßig, auch bei anderen Vereinen, da haben sie sich ein bisschen unglücklich verhalten, aber grundsätzlich ist er schon ein liebenswerter Verein, auch wenn er ein bisschen chaotisch immer ist.
Wird man 1860 trotz des Chaos, das immer wieder vorherrscht, in naher Zukunft wieder in der zweiten Liga sehen?
Das ist echt schwierig, gerade jetzt, weil gerade im Moment so eine etwas perspektivlose Situation ist. Ich versuche mir immer noch reinzuversetzen, wenn ich jetzt in einer verantwortlichen Position wäre, wo ist denn jetzt der Sonnenstrahl, es ist alles so ein bisschen verfahren, ja? Du bist sehr hoch verschuldet nach wie vor, nochmal, du hast eine Stadionproblematik, du hast diese gespaltene Fanlandschaft, das darf man nicht unterschätzen,
was aber das heißt ja immer, was das vom Club ausmacht. Wird nur alles irgendwie aus dem Internet bzw. von Zeitungen eben fokussiert, also nimmst du das auch wahr, am Starnberger See?
Ja, das ist so. Ja. Also selbst bei mir draußen sind welche, die sagen, ja, wieso, lass doch den Ismail ein paar Millionen geben und dann steigt es auf, und die anderen sagen, na, Grünwalder Stadion, Alter, Giersing, Alter. Ja, also das erlebe ich ja, dass selbst da in meinem kleinen Ort, und da gibt es haufenweise Löwen, hinten raus, Weilheim und so weiter, dass das komplett gespalten, also es sind zwei Lager und so wirst du keinen Erfolg haben.
Sind die jetzt passiv, diese Leute, die jetzt quasi den Erfolg wollen, wie nimmst du das wahr? Als Fans, informieren Sie die noch über die Zeitungen, über das Internet oder sagen die, ja, ich mag das Ergebnis wissen und das war es dann auch schon?
Das ist auch ein bisschen zweigeteilt. Da gibt es welche, die sind höchst informiert und informieren sich auch. Und dann gibt es halt welche, die sagen, ach komm, solange die in der dritten oder Regionalliga sind, interessiert mich nicht. Es interessiert mich erst wieder, wenn es zweite Liga ist. Ab zweiter Liga, die gibt es auch. Aber es gibt nur genügend, die sagen, verdammt nochmal, jetzt waren wir knapp dran die Saison, jetzt haben wir doch wieder drei Spiele verkackt. Und die da immer noch mitfiebern, also die einen Erfolg wollen, ja, die gibt es schon.
Ja, Aufstieg knapp verpasst, sage ich jetzt mal. Die Mannschaft, die hat in der Vorsaison Platz 8 belegt. Wie knapp das jetzt ist, das liegt jetzt im Auge des Betrachters, das ist logisch. In der Sommerpause haben dann viele Spieler jetzt den Verein verlassen. Der Kader, der wurde dann ein bisschen inflationär mit vielen, vielen Nachwuchsspielern aufgefüllt. Es wird immer wieder gesagt, ja, das ist unsere Talentschmiede, aber ist diese Zeit nicht schon vorbei? Oder was ist in dieser Saison mit diesen vielen, vielen jungen Spielern zu erwarten? Meiner Sicht sind die Voraussetzungen nicht so gut.
Also die Qualität der Talentschmiede ist natürlich gesunken. Also da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Es ist immer noch eine Talentschmiede und vielleicht auch für die dritte Liga, aber es war mal eine Talentschmiede für die erste Liga. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Die dritte Liga ist eine brutale Liga. Da kannst du, weil du gerade Platz 8 sagst, auf Platz 8 stehen, und wenn du Pech hast, kannst du in Abstiegsgefahr kommen. Du verlierst das nächste Spiel und rutscht hinten rein. Die dritte Liga ist brutal. mein Gott, das ist jetzt vielleicht aus der Not geboren und dann muss man das Beste draus machen. Vielleicht hat man einen Trainer, der das hinbringt und ein bisschen Glück und Unterstützung von den Fans. Vielleicht bleibt ja der Rieder noch, was ich heute bei dir gelesen habe. Das wäre schon mal nochmal eine wichtige Stütze.
Aber als ehemaliger Sportdirektor, der weiß, wie man einen Kader plant, wie man einen Kader aufstellt, was ist das Bauchgefühl?
Ja, als ehemaliger Sportdirektor in dem Fall muss ich sagen, Augen zu und durch. Du hast keine Perspektive, du musst das Beste draus machen, musst hoffen, musst nah bei der Mannschaft sein, beobachten, Nachwuchs beobachten, was ist los, was sind für Strömungen, wo ist die Leistung und so weiter, eng mit dem Trainer sein, um das Bestmögliche rauszuholen. Ich befürchte eine schwierige Saison, befürchte ich. Auf der anderen Seite hat es auch schon Überraschungen gegeben, auch da nochmal Nürnberg als Beispiel, die in die 80er Jahre mal komplett aus der Not auf Junge gesetzt haben, auf Dorfner und auf Reuter und so weiter und sind aufgestiegen. Ja. Also ich prophezeie das den Löwen jetzt nicht. Ich glaube, es wird eine schwierige Saison, aber vielleicht kann man ja was entwickeln. Hauptsache, sage ich jetzt mal, erstmal nicht wieder absteigen. Und jetzt nochmal eins, da sieht man mal, wie wichtig trotzdem Ismaik ist. Der ist da. Also das heißt, durch Ismaik wirst du nicht absaufen. Ja, es ist jetzt diese Not mit Corona und vielleicht bringst du keinen Superkader hin, aber vielleicht hältst du dich über Wasser und du säufst jetzt mal in dieser Not nicht ab. Und da haben andere Vereine ganz andere Probleme, weil die haben keinen Ismaik, der dann sagt, jetzt habe ich, was ich gelesen habe, mit diesem 6 Millionen Notdarlehen, wenn es so wäre. Die Sicherheit hast du. Ja, und das ist natürlich schon einmal Gold wert.
Werner Lorand, über den haben wir uns unterhalten, der hat neulich bei uns gesagt, ja, also das ist ja für ihn überhaupt kein Maßstab. Platz 8 in der dritten Liga, 60 München muss da vorne mit dabei sein.
Ja, ja, klar, ja, gerne.
Siehst du das ähnlich?
Ja, er hat ja recht vom Verein her, aber man muss ja die Gegebenheiten sehen. Ja? Was ist jetzt dem Gorenzel und dem Trainer, was steht denen zur Verfügung und was können sie machen? Ich habe es ja erlebt. Natürlich hätte ich auch gern mehrere Möglichkeiten gehabt und ich wusste auch, wie es geht, dass man wahrscheinlich dann Erfolg hat. Ja? Wenn du ein bisschen mehr zur Verfügung hast, das hat Osako gezeigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten Spieler kriegst und eine gute Mannschaft kriegst. Und auch Funkel ist ein guter Trainer, das hat er dann auch bewiesen, dass er mit einer Nicht-Aufstiegsmannschaft aufgestiegen ist. Da haben wir aber dann auch keine Geduld gehabt, das war dann auch kurz nach mir, glaube ich. Das sind halt Dinge, die müsste man vielleicht in Zukunft mal besser machen, aber ich glaube, im Moment geht es wirklich ums Überleben, aus den ganzen Geschichten raus. Und dann halt mal, ich kann nur sagen, das Beste hoffen, weil ich habe auch im Moment keine Patentlösung. Ja.
Flori, 60 geht jetzt ins dritte Jahr, dritte Liga, aber wie lange machen die Fans das mit? Ich kann mich erinnern, in die Bayernliga-Zeit, 9,5 Jahre in der Bayernliga waren schon sehr hart. Es gab auch Spiele oft unter 1.000 Zuschauern. Droht sowas wieder 60?
Das wird wahrscheinlich nur ein bisschen dauern, weil sich das ein bisschen geändert hat. Das ist jetzt alles so ein bisschen Event und man geht dann trotzdem hin und 15.000 ausverkauft. Und bei den Löwen damals war es dann doch so, dass mit dem dauernden Scheitern in der Bayernliga sind es dann immer weniger geworden. Ich habe natürlich das Jahr erlebt, wo es richtig gebrummt hat, wo dann wirklich die Zuschauer, je später die Saison, desto mehr kommen sind. Da ging es dann wieder richtig los, aber diese Delle war schon drin. Die Befürchtung teile ich, ich glaube aber nicht, dass das so schnell geht. Ich habe eher die Befürchtung, dass du mit jedem Jahr dritte Liga noch mehr finanzielle Probleme kriegst.
Ja, es ist ja der Konsolidierungskurs in der dritten Liga ausgerufen, also da siehst du auch Probleme.
Ja, also das ist extrem schwierig. Ja. Konsolidieren in der dritten Liga mit dem Stadion, das dir jetzt keine Mega-Einnahmen bringt, ist extrem schwierig. Extrem schwierig. Und vor allem auch für die sportlich Verantwortlichen schwierig. Ich kenne das ja. Also wir mussten auch konsolidieren. Ich habe gewusst, wenn wir 2 Millionen mehr hätten, wären die Chancen besser. Ging aber nicht. Und dann weiß ich, in was für eine Situation du bist. Ja.
Du hast Daniel Birovka als Spieler kennengelernt, als du Sportdirektor warst. Mhm. Wie hast du diesen unrühmlichen Abschied von Daniel Birovka als Trainer wahrgenommen?
Da muss ich sagen, das habe ich wirklich nur aus der Ferne wahrgenommen, weil ich da jetzt auch nicht da mit dem Biro telefoniere und den dann nerv und frage, was ist denn los? Da halte ich mich immer raus. Habe das halt so von Erzählungen mitgekriegt. Also es hat nach außen hin einen komischen Eindruck gemacht. Ja. Anders kann ich es nicht beschreiben, weil ich keine Details weiß. Es hat einen komischen Eindruck gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich wusste, Biro hängt sich komplett rein mit allem, was er hat. Und ich glaube, er hat auch Spieler, war maßgeblich mit an Spielerverpflichtungen beteiligt als Trainer. Das kenne ich auch noch aus meiner Zeit aus Starnberg, wo du praktisch so ein bisschen Mischung aus Trainer und Sportchef auch bist. Ich weiß nicht, wie die Zusammenarbeit mit Gorenzel war, das möchte man kein Urteil erlauben, aber ein paar Sachen haben sicher nicht gestimmt und haben wahrscheinlich dann irgendwann das Fass zum Überlaufen gebracht. Und dann ging es halt von jetzt auf gleich. Und Biro ist halt so, ist ein gerader Charakter. Und dann hat er gesagt, so mag er nicht mehr und schade. Auf der anderen Seite ist das Geschäft leider so.
Wie siehst du seinen Nachfolger, Michael Kölner?
Ich kenne ihn. Michael Kölner aus vielen Jahren selber Trainer sein. Er war ja immer Ausbildungstrainer beim BFV und DFB. Ich kenne ihn nicht näher. Wir haben uns ein paar Mal unterhalten. Er hat ja, so wie es ausschaut, das in der Rückrunde ganz gut gemacht. Ja, jetzt müssen wir mal abwarten. Ich denke schon, dass er Ausbildungstrainer ist. Auf der anderen Seite bist du der sportlich Verantwortliche so gut wie dein Kader ist. Ja? Weil du kannst jetzt auch keine Wunder verbringen, du kannst vielleicht das Maximum rausholen. Möglicherweise, das sollte das Ziel jedes Trainers sein, das Maximum, aber du weißt nicht, wo das Maximum ist. Vielleicht ist es auf Platz 15. Hoffen wir mal, dass Platz 10 ist, aber ich sage nur, also der Trainer alleine wird es da nicht wuppen können.
Du bist 61, ist man da als Sportfunktionär schon zu alt oder hast du noch Pläne, dort zurückzukehren als Funktionär?
Ja, ich bin ja gefühlt 49. Also ich fühle mich überhaupt nicht wie 61, aber nein, nein, zu alt ist man sicher nicht. Es gibt Ältere, es gibt Jüngere, es gibt da verschiedene Typen, aber ich sage mal, meine Zeit bei den Löwen, gerade die Sportdirektorenzeit, die hat mir Spaß gemacht, auch wenn es schwierig war, aber es hat mir immer Spaß gemacht, mit dem Team zu arbeiten, mit der Geschäftsstelle, das war schon mein Leben. Ich habe natürlich gesehen, dass man an Grenzen kommt, die man nicht beeinflussen kann. Und dadurch war es also ja anstrengend. Also wenn du immer siehst, Mensch, das müssen wir machen, das müssen wir machen und es funktioniert nicht und du dann auch siehst, dass du durch politische Konstellationen dann auch, sagen wir mal, in eine negative Situation kommst, so war es dann ja auch bei mir, da kommst du dann ja auch nicht mehr raus, dann ist es halt schwierig und auch anstrengend. Trotzdem habe ich es gern gemacht, aber ich habe danach einfach gesagt, Florian, du wirst jetzt dann 60 und neudeutsches Wort, habe meine Work-Life-Balance versucht ein bisschen auszugleichen und habe jetzt keinen Verein mehr gemacht, sondern war nur noch selbstständig ein bisschen tätig, so auf, kenne ja genügend Leute, die mal was braucht haben, scouten oder auch mal von der Beratung her Kontakte herstellen. Sowas habe ich gemacht und habe dann auch ein bisschen die Ruhe gefunden und eben dann auch die Zeit fürs Buch. Das hat sich dann so ergeben.
Florian, warum ist es bei 60 so schwer, dass alle Seiten auf einen Nenner kommen?
Ja, das ist jetzt im Speziellen natürlich die Konstellation mit der KGAA und mit dem EV. Und mit der Konstellation Hasan Ismaik und Präsidium. Das ist jetzt ein ganz spezieller Fall. Grundsätzlich ist es bei den Löwen sowieso schwer, weil da so viele Strömungen sind. Also für einen Verein, der in der dritten Liga spielt, ist er wieder immer noch gefühlt erste Liga, was da abläuft. Ja. Also die Diskrepanz, das habe ich als Sportchef schon immer gesagt, weil ich es als Spieler schon erlebt habe. Ich war in Leverkusen, da war eine Seite im Express, drei Seiten waren FC Köln. Dann kommst du nach München, in die Bayernliga, dann sind zwei Seiten Bayern und eineinhalb Seiten 60. Ja, wo du sagst, das passt ja alles nicht zusammen und damit haben auch Spieler Schwierigkeiten. Die werden ja überhöht für das, was sie eigentlich leisten.
Aber jetzt wird teilweise gar nichts mehr über 60 geschrieben in der TZ, AZ, Bild. Das muss man auch sagen.
Ja, im Moment ist gerade tote Hose. Braucht man mal wieder ein Skandälchen.
oder irgendeinen Top-Transfer.
Oder einen Top-Transfer, ja. Der wäre natürlich zielführender.
Kannst du dir irgendwann eventuell vorstellen, wieder mal an der Grünwalder Straße zu arbeiten? Du warst Spieler, du warst Trainer, du warst Sportdirektor, Präsident warst du noch nicht.
Ja. Das werde ich mir nicht antun. Also sicher nicht. Ich werde es in Ruhe von Tutzing aus beobachten und bin froh, dass ich noch meine Kontakte habe und bin froh, dass auch wenn ich beurlaubt wurde bei den Löwen, dass wenn ich irgendwo hinkomme, egal ob es im Oberland ist oder in München oder am Starnberger See, dass die Leute meistens freundlich zu mir sind, weil ich habe, das habe ich glaube ich auch geschrieben im Buch, wenn mir das passiert wäre, so abzusteigen, also in verantwortlicher Position, dann wäre ich ausgewandert, weil ich lebe hier und nicht in Spanien oder in Westdeutschland, sondern ich lebe hier und ich bin froh, ich habe alles gegeben, ich hätte gern mehr erreicht, aus verschiedenen Gründen hat es nicht funktioniert. Und ich habe nach wie vor Kontakt zu den Löwen und schaue es mal an, aber eher aus der Distanz.
Florian Hinterberger. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute mit dem Buch.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Schöne Grüße ans Löwenrudel.
Stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Rade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.